Hi, willkommen bei Ein Tor zu allen Zeiten, unsere Ausgabe für Oktober 2024. Ich bin Martin und bei mir ist Konstantin. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Auch heute gucken wir wieder auf vier Spiele unserer... auf wie viele Spiele gucken wir? Ich glaube auf vier, ne?
Ja, genau, auf vier sind es heute.
Vier Spiele unserer Stadionkarriere. Unsere Karriere als Fans des Sportsfußball, wie Gianni Infantino sagte, das schöne Spiel. Und heute gucken wir auf ziemlich bunte Sachen. Also ich glaube, wir haben heute im Gegensatz zu sonst mal nur ein Hertha-Spiel. Sonst haben wir ja sehr viele Hertha-Spiele immer. Und wir haben stattdessen Länderspiele, ein Köln-Spiel und ein Mainz-Spiel. Und es bleibt dabei, dass momentan Konsti die Oberhand hat, weil ich in dieser Zeit meines Lebens, wir sind in der Saison 2010, 2011, also einmal im Jahr ins Stadion gegangen bin. Und nach heute auch mal drei Jahre nicht. Also wir werden ein bisschen mehr von dir hören noch. Und du freust dich sicher auf die nächsten Monate, dass du immer so viel erzählen kannst.
Ganz genau.
Wollen wir einfach ganz kalt mal starten mit dem ersten Spiel?
Ja.
Das erste Spiel ist ein Spiel aus der EM-Qualifikation 2010, 2011. Also war die Qualifikation zur EM 2012, würde ich sagen, von Adam Riese. Und das Spiel war Deutschland-Türkei am 8. Oktober 2010 im Berliner Olympiastadion. Natürlich immer irgendwie was Besonderes, die Türkei auswärts im Olympiastadion oder generell auch bei der EM zu Hause im Olympiastadion. Was war an dem Tag vielleicht so deine Erfahrung mit türkischen Fans?
Stimmungsvoll waren die. Also die haben ordentlich Power gehabt und gemacht und gegeben und Support gegeben für ihre Mannschaft, für ihr Team und auch klar gezeigt, dass sie nicht so viel von den Deutschen an dem Tag gehalten haben. Es war so ein Spiel, also ich kündige es mal von vornherein an, das kriegt von mir die vollen 5 Punkte. Die vollen 5 Sterne.
5-Sterne-Spiel.
Weil es war so ein Spiel, wir hatten damals, das war der erste Tag, also es war der Freitagabend der Herbstferien, die begonnen haben. Also es war sozusagen klar, jetzt ist so Beginn wieder Ferienzeit. Und es war so ein Spiel, Pokalfinale kannte ich. Und bin ich so ein bisschen rangewachsen mit mal Balljunge hier auf dieser und jener Position. Also das wollte ich vielleicht von vornherein sagen, ich war eingeteilt als Balljunge.
Ah ja, okay.
Und das, diese Spiele sind aber meistens im Mai und beginnen ja dann 20 Uhr und man ist so früh da, dass hell wird und die Pokalspiele Finals und die werden dann im Verlauf des Spiels wird's ja dann dunkel.
Mhm.
So. Und hier war es jetzt so, das war so ein Herbsttag, und wir sind, ich weiß gar nicht durch welchen Eingang wir da rein sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es so, dass ich vom unter diesem Marathontor, wo die einlaufen beim Pokalfinale. Mhm. Irgendwie sind wir in diesem Bereich gewesen und von da aus rechts sind die Katakomben in unsere Kabine gegangen. Und ich weiß, dass ich so einen Blick ins Stadion ganz kurz hatte, das noch vergleichsweise leer war, weil es noch 2,5 oder 3 Stunden bis zum Spiel, 2 Stunden bis zum Spiel waren oder sowas. Und es war dunkel und es war irgendwie so ein großes Deutschland-Trikot irgendwo so abgebildet oder keine Ahnung was. Und es war so diese Dunkelheit, so dieses Flutlicht strahlt voll rein und man wusste, in 2 Stunden geht hier so richtig die Post ab.
Ja.
Und das war so ein Gefühl von, heute passiert was, das ist wirklich einmalig. Weil Pokalfinale, selbst wenn es jedes Mal ein krasses Erlebnis ist, wusste ich, dass ich das dann 2 oder 3 Mal habe. Und hier wusste ich, dieses Länderspiel wird das einzige sein, wahrscheinlich meines ganzen Lebens, wo ich mal Balljunge sein werde. Und das war ein cooles Gefühl. Und dieses Bild, mit allen Balljungen-Sachen verbinde ich immer dieses Bild. Also ich mag ja leere Stadien total gerne. Ich mag ja auch Stadionführung, weil man dann das Stadion mal so leer sieht und so. Ja. Und diese Dynamik, die da kam, die war toll.
Mhm.
Und dann war es so, dass wir 1,5 Stunden vor Spielbeginn raus sind das erste Mal, um uns auf unsere Position zu begeben. Und da war dann schon das Stadion ziemlich voll mit türkischen Fans, die in der absoluten, also nicht ab, die waren in der Mehrheit, so in der deutlichen Mehrheit. Und die haben irgendwie uns so, ich sag mal, uns Schiedsrichter von diesem Jugendleistungskader als Kartoffeln oder so identifiziert wurden ausgepfiffen, einfach nur, weil wir reinkamen ins Stadion und sowas und ich glaube auch beschimpft und sonstiges. Und das ist natürlich, man kann immer über den sozialen Geist vom Sport und wie es was korrekt ist und sowas diskutieren, aber konkret war das für uns einfach natürlich irgendwie war jetzt gar nichts Negatives, sondern man hat einfach dieses Spüren, dass man selber für Emotionen sorgt, war irgendwie erstmal einfach krass. Also man merkt einfach, was da so in der Luft war, so. Und das Spiel war ja deswegen auch so besonders, vor allem für Mesut Özil, weil der ja ein Spieler ist mit türkischen Wurzeln, der sich entschieden hat, in die deutsche Nationalmannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Und dementsprechend war dieses Spiel von vornherein irgendwie total heiß. Es war auch gerade so ein Buch, da gab es dieses Buch von Thilo Sarrazin, wo es sowieso nochmal darum ging, dass er erzählt hat, oh, die ganzen so Türken und Araber und sowas, die wollen uns hier alle zur Minderheit machen und so weiter. Also der da irgendwie so ein schrottiges Thesenbuch rausgehaut hat. Und deswegen, die Stimmung war von vornherein sehr angespannt und sehr, also die war einfach voll emotional. Und deswegen war das von vornherein ein tolles Spiel.
Jetzt haben ja auch viele schon gesagt, auch Spieler in Interviews oder so, dass diese Auswärtsspiele, wenn sie völlig ausgepfiffen werden, nicht unbedingt immer so sind, dass man dann zerbricht unter diesem Hass der Fans, sondern dass man dadurch besonders angestachelt wird.
Also, total.
Das kannst du im Grunde jetzt bestätigen, so ein bisschen, ne, durch diese Erwähnung, dass du eben sagst, wenn man für Emotionen sorgt, dann fühlt man sich trotzdem irgendwie gut.
Ja, genau. Also es gab ja mal, Bastian Schweinsteiger hat ja mal bei einem Elfmeterschießen gesagt, wir wollen auf das gegnerische Tor schießen.
Mhm.
Und ich konnte ihn total nachvollziehen, dass es irgendwie auch mehr Druck macht. Also wenn der jetzt irgendwie 30.000 Fans applaudiert hätten und gesagt hätten, kommt, ihr seid heute Balljung, das wird super, gebt euer Bestes, hätte mich das vermutlich jetzt nicht verunsichert oder sowas, aber hätte ich so richtig gedacht, ah, okay, warum setzen Leute jetzt Hoffnung in mich und so?
Ja, irgendwie, ja. Sehr schön. Was mir auch aufgefallen ist hier auf der Bank sitzt oder wurde auch eingewechselt, der Spieler, der dich letzte Woche so viele Gedanken gekostet hat, Kakao.
Ja.
Mit dem, was hast du, ein Gemüse, was
ja,
ich da
genau, gesagt
habe.
Aus der Malvin-Gemüse, ja, genau. Irgendwie sowas, ja.
Ja.
Besonders ist natürlich, ich meine, sag mal so, Verbindungsspieler müssen wir hier nicht suchen, die sowohl für Deutschland als auch
was ist denn mit, wie heißt er? Stefan Kuntz.
Ah, stimmt, als Trainer.
Ja,
ja, genau, stimmt.
Ja, Stefan Kuntz hat, glaube ich, gespielt in Deutschland und war Türkei trainiert.
Das stimmt. Und auch deutscher U-Trainer sozusagen.
Ja, in den U-Bereichen gibt es wahrscheinlich noch ein paar Spieler, ne, die vielleicht noch für Deutschland gespielt haben und dann sich doch für Türkei entschieden haben oder umgekehrt.
Das kann sein. Es gibt ja, also ich sag mal, Özil wollte auf jeden Fall mal ein Verbindungsspieler werden. Es gibt ja so ein Interview, wo er, glaube ich, 16 ist oder sowas, wo er gefragt wird, für wen möchtest du denn spielen? Na, ich könnte mir auch vorstellen, so beides, zuerst Türkei, dann Deutschland oder sowas, wo man so dachte, das entspricht jetzt nicht den Regularien, aber egal.
Das war Freundschaftsspieler, ja. Das wäre zum Beispiel Deutschland-USA wäre ja, wie heißt er?
Germany Jones.
Ja, genau. Ja, wäre Verbindung, ist so also Gedächtnisspiel.
Ja, stimmt, das würde gehen. Aber an sich war bei dem Spiel auch noch das Besondere für mich, dass ich wurde eingeteilt, Trainerbank, also wenn du dir die Trainerbank vorstellst, dann links von der Ersatzbank, also da, wo die Gästefans sozusagen in diesem Bereich sozusagen sind. Und aus irgendeinem Zufall kam der Ball sehr, sehr oft zu mir. Also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit gab es da irgendwie sehr viele Angriffe oder Verteidigungsaktionen. Und ich glaube, ich hatte, was wirklich sehr ungewöhnlich ist, so, ich glaube, knapp 20 Einsätze.
Ballkontakte
sozusagen, genau. Und deswegen meinten auch alle sozusagen später, also so die Leitung und sowas, war ja irre, wie viel du heute zu tun hattest. Aber es macht natürlich total Spaß, wenn man die ganze Zeit irgendeinem Spiel einen Ball zuwirft oder irgendwas kurz nimmt oder so.
Ich war ja mal beim Berliner Landespokal, da werden wir dann auch drüber sprechen, zu gegebener Zeit, aber nur aus dem Thema Balljungen fand ich es da witzig. Da war so ein ganz übermotivierter Balljunge, der war auch noch relativ jung und es war halt wirklich, wenn es auf der anderen Seite Ecke gab, hat der den Ball reingeworfen.
Ach,
so. Ja. Bis dann irgendwann sogar der Schiedsrichterassistent meinte, das nützt uns jetzt hier nichts. So.
Ja, so einer war ich zum Glück nicht.
Ja, ansonsten, Deutschland hat 3-0 gewonnen, zweimal Klose, einmal Özil. Özil wurde wahrscheinlich heftig ausgepfiffen, ne?
Total, jeder Ballkontakt, brutales Pfeifkonzert.
Heute wäre es wahrscheinlich in Deutschland so, wenn er.
Stimmt, ja, das kann sein.
Ja. Ansonsten natürlich auch interessant, Tim Wiese auf der Bank.
Mm, der Machine.
Ja, und Howard Webb hat das Spiel geleitet.
Ja, stimmt. Kommen wir ganz eventuell noch später zu. Wer weiß.
Der das Spiel, der dann ja auch das WM-Finale geleitet hat oder hatte 2010?
Ja, hatte. Ja. Genau.
Also frischer WM-Schiedsrichter sozusagen, WM-Finalschiedsrichter. Fahren wir fort?
Ja.
Dann kommen wir zu einem Spiel in Köln im sogenannten Rhein-Energie-Stadion. Und das war die Bundesliga-Saison 2010-2011, der erste FC Köln gegen Borussia Dortmund. Am 15. Oktober 2010, Freitag 20:30, die zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen neue Anschlusszeit, glaube ich, ne? Die gab es da noch nicht ewig, Freitag 20:30.
Ja.
Und da warst du mit den Schiedsrichtern wieder?
Ja, genau. Es fällt mir gerade auch erst so richtig auf, dass es ja wirklich genau eine Woche später war.
Ja.
Und
fast auf die Stunde.
Genau. Und wir haben, also vor einem Jahr hatten wir da diese Fahrt gemacht mit Hamburg, Hamburg gegen Leverkusen. Und dieses Mal gingen sie halt ins Ruhrgebiet. Stimmt gar nicht, nicht Ruhrgebiet. Gingen sie sozusagen, wir hatten die Unterkunft auch in Köln, genau. Ich weiß nicht,
Rhein-Main-Region oder so, ja. An den Rhein.
An den Rhein, genau. Und genau, es hat angefangen mit dem Freitagabendspiel Köln gegen Dortmund. Und ich weiß, dass ich zu der Gruppe dazu kam, etwas später, weil ich zuerst meine Schwester in London besucht hatte und da mit diesem Eurochannel, unter Eurochannel nach Köln gefahren bin.
Also aus London nach Köln.
Genau.
Wow.
Und dann am Abend zur Gruppe gestoßen bin. Und dann ist was passiert, was mir, also ich weiß, dass ich das Stadion cool fand, mal zu sehen. Auch weil ich mich ja für Stadien generell interessiere. Und das sind ja auch Gerkan, Mark und Partner, die gleichen Architekten wie das Olympiastadion. Und man ja dann, wenn man so ein viel Olympiastadion-Gänger ist, diese Unterschiede auch so feststellt, mit wie viel höher man eigentlich laufen muss, um so eine Sicht aufs Spielfeld zu haben. In Berlin läufst du ja nur ganz wenig hoch, um dann weit runter zu gucken, wie es ist noch ohne Tatanbahn. Dann in Köln ist ja auch immer dieses Karnevalsaufwärmen, also dass dann diese ganzen Cheerleader und sowas sind und dieses Köln-Lied, was dann immer so gesungen wird, das weiß ich, dass das bei mir schon so ein Gänsehautgefühl, weil das
ja, auf Kölnisch oder Kölsch. Ja.
Kölsch, genau, ja. Das wurde so massig so intoniert, also wenn da so eine Fankurve das singt, hat das schon was. Und ich weiß aber, dass ich mit dem Leiter noch zu unserem, wir hatten so diese kleinen Busse sozusagen, zwei kleine
Neuner
Busse.
Neuner oder,
ja. Ja, genau. Und ich weiß noch, dass ich auf diesem Stadionparkplatz meinen Koffer aus London mitgebracht, dann dahin bringen sollte und dann zu diesem Koffer, den hinten in den Kofferraum gepackt habe, Kofferraum dann zugemacht habe und dann passiert dieses, weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, so dieses klassische, habe ich den Herd wirklich ausgemacht? Habe ich denn eigentlich kontrolliert, habe ich den Kofferraum eigentlich zugemacht vorhin? Weil es ging alles so schnell, weißt du, so dieses stellt es nochmal kurz da rein und plötzlich kam mir während des Spiels dieser Gedanke, habe ich da den Kofferraum gemacht? Und ich weiß, dass ich die ganz lange in der zweiten Halbzeit so mit dem Gedanken beschäftigt war, habe ich den Kofferraum zu, weil ist ja nicht nur mein Koffer weg, sondern auch alle anderen. Ey, du bist der Boomer in der Fahrt, das wird alles hier kaputt machen, wenn das so. Und ich weiß, dass ich da ganz lange drüber nachgedacht habe während des Spiels.
Ja.
Etwas, was man jetzt bei Footballogy sozusagen nicht so gut einklicken könnte, ja. Aber ich weiß, dass das so meine Emotionen bestimmt hat. Es gibt übrigens ein Video von dem Spiel, das später sehr viral gegangen ist. Und das spielte sich ab zwischen Podolski und Nuri Sahin. Weil Podolski Nuri Sahin während des Spiels, also war so aufgebrachte Stimmung, also es war schon hitzige Stimmung im Spiel auch, zeigte Podolski dann Nuri Sahin an, einmal die 3 und dann mit Daumen und Zeigefinger so eine 0. Also 3-0 hat Deutschland letzte Woche die Türkei besiegt. Eine Woche davor war ja auch Sahin bei der Türkei in der Startelf. Und dann macht Sahin in der Nachspielzeit das 2-1 für Dortmund und rutscht so an Podolski vorbei und zeigt sozusagen eine 1 und eine 2, also von wegen so. Und das ist später noch viral gegangen, kannst du noch bei YouTube finden.
Ja, finde ich aber cool. Also sich gegenseitig mit den Ergebnissen, die man selber erzielt hat, ärgern, finde ich eigentlich eine immer noch sportliche Art von Provokation.
Ah, ja, weil man selber...
Ja, nicht irgendwie, ich bin der geilere Typ, weil ich habe einen Lamborghini und du fährst nur Polo, sondern eben, wir haben euch besiegt und jetzt besiege ich dich und so. Also das finde ich eigentlich, hat immer noch so einen Sportsgeist, weil es geht um den Wettbewerb.
Ah, okay,
so.
Ja.
Ja, ansonsten, ein paar gelbe Karten gab es hier. Also Günther Perl hat hier 1, 2, 3, 4 Mal Dortmund und 2 Mal Köln die gelbe Karte gegeben. Also ja, kann man sozusagen bestätigen, dass da einiges los war.
Das stimmt. Und es war, glaube ich, so ein bisschen, also 2010, 2011 ist ja auch die Saison gewesen, in der Dortmund später Meister wurde. Und war, glaube ich, so auch dieser Moment, vielleicht wurden sie da sogar Erster. Ich finde es halt lustig, dass damals noch der Ersatzspieler Robert Lewandowski kam, auch Mario Götze wurde eingewechselt.
Ja.
Und so, also man sieht sozusagen, wessen Stern jetzt hier gerade so aufgegangen ist.
Hast du gesehen, wer eben bei dem ersten Spiel auf der Bank saß noch? Sascha Rieter.
Ja, stimmt, habe ich auch noch.
Wahnsinn.
Ja. Und das nach der WM 2010, ne? Also sozusagen in diesem 4-Jahres-Zyklus, der zur Weltmeistertitel geführt hat. So, ne?
Ja.
Also ich nehme mal an, wenn Dortmund-Fans sich in der Zeit zurückkatapultieren dürften, würden sie hier gerne sich hier wieder reinkatapultieren, um dann die nächsten 2 Jahre wieder
zu erleben. Das war natürlich auch wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit so für Dortmund, würde ich sagen, ne? Also so dieses mehrfach hintereinander Meister werden und das Double holen und die Bayern auch mal so im direkten Vergleich ordentlich besiegen. Ich glaube 5-2 im Halbfinale vom Pokal. Oder nee, das war
in dem Finale
des Pokals. Ja. Ne? Und dann ja auch, glaube ich, ein Jahr später oder so nochmal im Halbfinale. Oder vielleicht war das ein paar Jahre später. Aber da erinnere ich mich, dass man so denkt, ah ja, jetzt gewinnen bestimmt wieder die Bayern. Und dann haben die Dortmund dann noch in der 90. das 3-2 gemacht, glaube ich.
Ja, das war noch so 2-3. Es war ein bisschen später, aber
War das später. Aber in jedem Fall halt so dieses, da waren sie halt wirklich kurzzeitig die absolute Nummer 1.
Ja.
Bevor dann die Bayern halt mit Guardiola aufgerüstet haben und dann ja, 10 Jahre lang die Liga zerstört haben.
Genau, die haben 5-mal in Folge, glaube ich, hat Bayern irgendwie gegen Dortmund immer verloren oder so. Mhm. Ja, voll. Also da gab es mal wirklich kurz so eine Wachablösung. Ja.
Wo ich hier Shinji Kagawa sehe, das war ja immer witzig, das war ja immer so ein Name, wie ich ihn auch gerade ausgesprochen habe, Kagawa, also so diese deutsche Aussprache davon. Mhm. Und wenn manche Leute dann sagten, ah ja, ich werde es mal japanisch aussprechen, haben die dann immer Kagawa gesagt. Mhm. Das war auch keine korrekte Aussprache von Japanisch. Ja. Also
okay.
Ich wäre wahrscheinlich Kagawa.
Ah, okay.
Kagawa Shinji.
Ja, stimmt, du lernst es ja ein bisschen, deswegen, ja.
Aber Jörg von Torra war da immer mit Kagawa.
So ein bisschen wie berlinerisch Bestätigung gesucht, wa?
Ja, genau. So,
ja.
Ja, genau, also ich habe jetzt hier nur gesehen, also Dortmund ist dann Erster nach dem Spiel. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie vor dem Spiel auch Erster waren. Kann ich jetzt gerade nicht so schnell.
Ich glaube, sie haben sich das mit dem Spiel erobert.
Ah, okay.
Bin ich aber nicht ganz sicher. Nee, weiß nicht.
Also in jedem Fall, Köln war ja ziemlich abgeschlagen auf Platz 17 hier wieder. Ich weiß nicht, sind die am Ende dieser Saison abgestiegen oder erinnerst du dich?
Das weiß ich nicht.
Okay, ich gucke.
Ich glaube, sie sind eine Saison später abgestiegen.
Okay, ich gucke gerade nochmal hier wegen Köln. Genau, Dortmund war Zweiter vor dem Spieltag. Also hat sich mit diesem Sieg über Köln die Tabellenführung geholt. Und gleichzeitig haben die Bayern 3-0 gewonnen in München gegen Hannover. Weiß nicht, wer war damals noch oben mit dabei. Kann ich mal jetzt nicht mehr sehen.
Vielleicht sogar Schalke damals.
Vielleicht sogar St. Pauli, die hier 3-2 gegen Nürnberg gewonnen haben.
Nur der FCN.
Ja. Genau, der magische... Gut, was ich dich eben noch fragen wollte, fällt mir gerade noch eins zu dem anderen Spiel, ist natürlich auch wieder hier im Olympiastadion, 74.200 Leute sind ausverkauft, das Olympiastadion ist natürlich auch immer geil, ne?
Also, ja, absolut, da merkt man, was für eine Wucht dieses Stadion erzeugen kann oder die Fans in diesem Stadion erzeugen können.
Ja, okay, dann ging's für dich weiter.
Lass uns noch ganz kurz nach Verbindungsspielern suchen, oder?
Köln und Dortmund, ja, da fällt mir sofort einer ein, den wir schon ganz oft erwähnt haben in diesem Podcast, nämlich Marius Wolf.
Ah, stimmt. Ja, irgendwie, der kommt hier oft vor, das ist wahr.
Der hat Dortmund seinen Stammverein gehabt und wurde mehrfach irgendwo anders hin verliehen.
Ja, genau.
Und da war eben Hertha dabei, da war Köln dabei.
Und sonst, ja. Ich überlege gerade auch noch, ob's da... ist irgendwie nicht so ein Verein, wo klassischerweise, obwohl das, glaube ich, eine Fanfreundschaft gibt und die Vereine sich, glaube ich, gut
ich werde auch Luca Waldschmidt nehmen.
Gewogen sind.
Terodde war bei Schalke.
Genau, ich hatte auch kurz über Schürrle nachgedacht, aber der war bei Mainz.
Ja, stimmt.
Kurz nachdenken. Nee, ich komme auch, mir fehlt auch, man könnte auch kurz so trainermäßig überlegen, aber das waren auch immer andere Leute. Thomas Doll hat nie da trainiert oder sonst, nee, komme ich jetzt nicht.
Bert von Marwijk war
denn ja noch? Köln, nee.
Ist das also Marius Wolf?
Marius Wolf ist der Einzige.
Ja, der Einzige jemals.
Jemals, ja. Genau.
Bestimmt gibt's noch ein paar, aber es ist auch manchmal lustig, wenn die Freunde das spielen, dann sagen die, mir fällt noch einer ein. Schnüffelzüf van Hovenhausen. Und ich so, wer?
Na, so müssen wir es jetzt auch machen. Schnüffelzüf van Hovenhausen. Wer kennt es nicht?
Okay. Dann fahren wir vorwärts mit dem Spiel. Also es ging dann von Köln nach Mainz, so wie es aussieht, ne?
Genau. Am nächsten Tag, 2 Stunden, glaube ich, war das Fahrtweg oder sowas in meiner Erinnerung. Genau, da ging es dann nachmittags rüber.
Weiter im Karnevalsgebiet, aber dann in Rheinland-Pfalz.
Ja, es war noch in Köln, war es ja noch lustig, weil wir am Sonntag dann in Köln im Stadion eine Stadionführung gemacht haben.
Ah.
Und ich weiß noch, dass der Stadion-Guide damals zu uns meinte, meinte er das oder irgendjemand anderes, weil es war noch 2 Tage später alles, also Trinkflaschen, alles war noch so dreckig und sah noch genauso aus wie kurz nach dem Spiel. Und ich glaube, es war nicht der Stadion-Guide, aber irgendjemand anderes meinte, na, ihr merkt, das ist ein Karnevalsverein. Das war auch so.
Aber das ist natürlich auch cool, ne? Freitag ein Spiel in Köln sehen, Samstag ein Spiel in Mainz sehen und Sonntag wieder nach Köln für eine Stadionführung.
Ja, wir hatten die ganze Zeit unser Base in Köln. Wir sind sozusagen haben einmal nur einen Tagesausflug gemacht,
okay.
Aber ja.
Ja. Das war das Spiel Mainz gegen den HSV, 16. Oktober 2010. Also fast genau 14 Jahre her.
Ja.
Und das war dann die klassische Anstoßzeit der Bundesliga, Samstag 15.30 Uhr. Und der HSV gewann in Mainz mit 1:0 am alten Bruchwegstadion. Das ist natürlich wirklich nochmal ein historisches Stadion, was man heute, glaube ich, ich weiß nicht, ob da noch gespielt wird, in irgendeiner Form.
Das gute Frage, weiß ich gar nicht. Ja.
Aber da hast du mir auf jeden Fall ein Stadion voraus, was ich nicht so einfach aufholen kann. Der heutigen Meva Arena oder Opel Arena oder wie die da heißt. Das ist ja wirklich so eine ganz hässliche Arena. Also die Arena ist okay, aber die ist wirklich so ganz weit draußen an der Autobahn irgendwo, wo man so denkt, ja, bekomme ich hier was von Mainz mit?
Wird doch immer so ein bisschen als Baumarkt oder sowas beschrieben.
Ja,
oder?
Also die ist bei Textilvergehen im Union-Podcast haben sie mal gesagt, sie ist charakterlos, aber okay.
Ah, okay. Stört niemanden, krass
genau,
nicht.
Ja. Ja, okay. Ja, stört auch wirklich niemanden, weil sie so ab ist vom Schlacht, dass man, das ist wirklich, wie so eine Art, man kommt in Mainz an und fährt wieder raus und dann ist man im Stadion.
Ja, okay.
So, und das war, wie gesagt, Bundesliga. Und ich weiß nicht, da ist ja auch vermutlich, das guckt man ja so als Event-Fan mehr, ne? Also solche Spiele, wo man in ein Gebiet fährt und so ein bisschen die Stadien abklappert, so als klassischer Groundhopper, da ist ja jetzt nicht so entscheidend, wie wird das Spiel. Oder, ich will den HSV sehen, ich will sehen, ob Jaroslav Dropny im Tor steht oder Frank Rost oder so, sondern es ist so, ja, man geht halt hin, um das Spiel zu sehen und das ist dann, um das so ein bisschen abzuhaken, oder?
Ja, also in dem Fall war es was Besonderes, weil Mainz ja gerade 7 Spiele in Folge gewonnen hatte. Mainz hatte diese Saison mit dem jungen Nachwuchstrainer Thomas Tuchel eine Siegesserie hingelegt.
Stimmt, da haben wir doch den Platz 2 nach Dortmund.
Ja, genau, ja. Die haben geswitcht dann mit diesem Spiel, das es war. Ja. Und ich glaube auch in diesem Fall, genau, es war eher ein Gemeinschaftserlebnis. Schön ist immer, wenn ein Tor fällt, damit man das irgendwie mal erlebt hat. Mhm. Ich weiß, dass wir also ein bisschen auch in dieser Mainz-Kurve, wir waren nicht in der Mainz-Kurve, aber wir waren in einer dieser Kurvengegenden sozusagen.
Ja,
in den Ecken, genau. Ja. Und ich habe an das Spiel, es ist manchmal echt so schade, dass man ich so das Gefühl habe, jetzt mit meinen 31 Jahren, ich würde es nochmal anders sehen als damals, wo man dann doch so ein bisschen mehr in der eigenen Gruppe unterwegs war und das nicht so krass verglichen hat. Und ich weiß aber auf jeden Fall, das war das erste Mal ja für mich, dass es auch so ein kleines, also Hamburg ist ein großes Stadion, Köln großes, Berlin großes. Und Mainz war so das erste, wo so ein kleinerer Verein 20.000, sozusagen, genau. Und es war aber eine sehr gute Stimmung eigentlich da und am Ende alle sehr wütend auf Schiedsrichter Brüch, weil der 2 Minuten Nachspielzeit angekündigt hat und das wieder enorm verschleppt wurde und trotzdem genau nach 2 Minuten Schluss war. Okay. So diese Standardbeschwerde, die es dann oft so gab. Aber an das Tor habe ich keine Erinnerung mehr. Ich weiß, dass es 2-mal gelb für Hamburg gab wegen Meckern. Aber sonst weiß ich nichts mehr.
89. Minute 1-0 Paolo Guerrero für den HSV.
Krass, letztes Tor. Nee,
Vorlage Seroberto. Genau, hier in der 90 plus 2 noch Ruud van Nistelrooy ausgewechselt für Zeitspiel.
Ah, okay.
Genau, gelbe Karten für Kaccha, Seroberto und van Nistelrooy wegen Meckern. Also hier steht nur beim van Nistelrooy Meckern.
Aber bei Seroberto.
Wahrscheinlich Seroberto auch. Ja. Es ist natürlich auch witzig, dass man in so einem kleinen Stadion dann damals einfach noch Tickets kriegen konnte. Ne? Also heutzutage sind so diese 20.000 Arenen sind oft so die, wo man eigentlich keine Chance hat, als normaler Mensch Tickets zu kriegen. Gut, du hast natürlich Schiedsrichter-Tickets wahrscheinlich, aber selbst die sind wahrscheinlich irgendwann vergriffen.
Voll. Ich könnte mir vorstellen, das weiß ich jetzt aber wirklich nicht, ob da irgendwas über die Verbände ging zueinander. Ich weiß auch noch, genau, das fällt mir jetzt gerade ein bei dem Spiel in Köln, dass wir da versucht haben, über die normale Schiedsrichter-Dings zu kommen. Und das war ja aber noch der Freitag, wo man irgendwie den Tag über hingefahren war. Und dass wir dann versucht haben, die Tickets zu bekommen und irgendwann es so eng war, dass wir nicht wussten, ob alle von uns reinkamen. Mhm. Und das ist so richtig anstrengend und genau das wieder, was du mal meintest, dass es dich nerven würde. Wenn du, also weil was macht eine Gruppe, wenn 22 sind's und 18 davon haben jetzt ein Ticket.
Ja.
Soll man jetzt echt sagen?
In einer anderen Stadt.
Genau, in einer anderen Stadt. Und es sind ja auch noch Minderjährige, die unter fremder Aufsicht sein sollen. Also ist ja irgendwie auch ein Scheißerlebnis dann, wenn man das. Und vor allem in so einer Gruppe, die so hierarchisch funktioniert, die ganz klar nach Leistung, nach Kadern und sowas, wir hatten ja untereinander noch ABCD-Kader und so, sagt man jetzt, okay, hey, ihr seid die 4-9, ihr seid nicht dabei, genauso wie sonst bei den Balljungen, oder sagt man die Ältesten, weil ihr kommt alleine in der Stadt klar, was weiß ich. Also zum Glück hat es irgendwie geklappt.
Erinnert fast ein bisschen an so Ultras, die sich ja auch immer sehr in der Gruppe bewegen und auch nicht irgendwie sagen, wenn einer nicht reinkommt, dann gehen die anderen halt rein und der eine geht nach Hause, sondern dann gehen alle nicht rein. So.
Ja.
Also.
Ja, genau. Ja. Also ist irgendwie dann, und vor allem, das haben die aber dann vorher schon geklärt.
Ja.
Ne? Und bei uns war es ja plötzlich aus dem Nichts kam, dass ein Konflikt mit dem, der dann, oder bahnte sich einer an, mit dem wir nicht gerechnet hatten.
Ja. Ja, spannend. Und dann ging es nach dem Spiel nach Hause.
Dann ging es nach dem Spiel wieder zurück nach Köln.
Nach Köln. Ach so, ja. Genau, genau.
Und am nächsten Tag hat noch einer von uns ein Spiel gepfiffen. Das war immer die besondere Auszeichnung, dann, wenn jemand dass jemand ein Herrenspiel bekommt in dem Verband, also dass man da mit dem Verband redet und einer von den Berliner Schiedsrichtern das Spiel übernehmen darf, eingespannt. Das hieß, am Sonntag hat dann Erik bei uns ein Spiel gepfiffen in Köln, also in einem anderen, und das wurde dann von einem Beobachter des Landesverbandes organisiert, also nicht organisiert, sondern bewertet, der dann noch einen Vortrag gehalten hat, wie die NRW-Schiedsrichter sich organisieren. Also so gab es immer diese Austauschprogramme.
Okay. Wäre das eigentlich was du heute nochmal machen würdest, so in so einer Gruppe mit Schiedsrichtern, 20 Leute und dann irgendwie in eine andere Stadt, um sich irgendwie so eventmäßig ein Spiel anzusehen?
Schöne Frage. Also ich finde jetzt so, wie das Wochenende da organisiert ist, ich meine, es ist ja voll der Traum, dass du irgendwo einfach in eine andere Stadt fährst und nichts organisieren musst.
Ja, ja.
Ne? So weder Jugendherberge noch Eintrittskarten oder sonst was. Ach ja, ich würde es machen. Also wenn ich muss jetzt nicht mit, es kommt ja immer auf den Kontext an, ne? Wäre das jetzt sozusagen, heute wird man es ja ganz anders machen als damals.
Genau, ich frage auch so ein bisschen daher, weil ich manchmal ja frage, ich habe eine Karte übrig, kostet nichts, willst du mitkommen? Und du sagst, nee, interessiert mich nicht oder so.
Mhm.
Und das ist ja, das zeugt ja so ein bisschen davon, dass manchmal eben schon auch wichtig ist, was ist das für ein Spiel? Was hier ja zumindest augenscheinlich nicht der Fall zu sein scheint, sondern hier war so das Erlebnis wichtig und ist sehr egal, ob es da Mainz gegen HSV spielt oder Mainz gegen Nürnberg oder so.
Ja, das stimmt. Ich glaube, damals, schwer zu sagen.
Aber sorry, vielleicht ja. Ist es auch wirklich die Gemeinschaft, ne? Dass man, es ist wirklich egal, was man zusammen erlebt, aber man erlebt irgendwas zusammen.
Ja, genau. Und damals war es ja auch noch so ein, genau, ja, auf jeden Fall.
Ja. Jetzt habe ich dir die Antwort gefüttert.
Ja, aber auf deiner Seite, ich überlege nur, weil natürlich verbringe ich ja mit dir mehr Zeit, lieber Zeit als mit manchen Schiedsrichtern von früher sozusagen. Mhm. Aber trotzdem gab es natürlich damals genau dieses große Gruppengefühl. Mhm. Das kann natürlich sein, dass das getragen hat.
Das auch. Ist auch wirklich was mich auch immer wieder dazu bewegt, halt auch irgendwie auswärts zu fahren oder so. Ich mache ja meistens meine Reisen allein. Mhm. Also wir reisen jetzt nicht in der großen Gruppe und wir verabreden uns meistens auch nicht, aber ich treffe irgendjemanden, den ich kenne, irgendwie im Hertha-Block dann.
Ja.
Und das ist halt eigentlich schon immer cool, dass man eben weiß, der halt wird schon irgendwie da sein und so. Und wenn nicht, ist auch okay, aber dass man sich so ein bisschen trifft. Und
ja. Die
meisten Leute haben mich auch noch nie irgendwie besucht oder so, also wir treffen uns da.
Ja.
Und kennen uns da und sagen dann auch, hey, cool, dass wir uns gesehen haben, wo sehen wir uns wieder nächste Woche Heimspiel? Ja, klar. So,
ja, stimmt. Aber was ich ja sagen kann, ist, ich glaube, ich würde eher bei so einem Schiedsrichterwochenende auf jeden Fall wieder dabei sein, wo, also wenn wir jetzt mit einer 20er-Gruppe sagen, wir machen das und trinken irgendwie abends noch so ein bisschen. Also ich fand damals ganz cool, dass es irgendwie in so einem offiziellen Setting trotzdem drin war. Irgendwie hat mir das trotzdem ganz gut gefallen. Also wir hatten auch am Samstagmorgen Regeltests und sowas noch dabei und sowas. Und trotzdem finde ich das ganz gut.
Ja. Also es ist fast wie so eine Art Business-Trip, der dann aber eben auch das Vergnügen damit verbindet.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, das würde mich auch reizen. Und deswegen mache ich vielleicht auch manche Sachen, wie zum Beispiel diese Blog-Einträge oder eben auch jetzt den Podcast, um das noch mal ein bisschen auf ein anderes Level zu bringen, damit es nicht nur ist, ich gehe zum Fußball, lass mich berieseln und hinterher vergesse ich, was ich gesehen habe, sondern dass man eben auch so ein bisschen was Offizielles daraus macht. Dass man wieder Erlebnisse sammelt, Ergebnisse sammelt und Orte sammelt, von denen man erzählen kann.
Genau. Und deswegen ist ja auch so, was ich neulich mal meinte mit Magdeburg. Ich finde es halt immer cool, wenn man es mit was verbindet. Also wenn man dann in Magdeburg die Stadt sieht und sagt, ich habe jetzt mal Magdeburg kennengelernt und dann auch noch das Spiel gesehen, dann macht beides, stützt sich so ein bisschen gegenseitig. Ist cool, weil man einen konkreten Anlass hat und das Spiel ist auch cool, wenn man dann noch ein bisschen Kultur mitnimmt. Das brauche ich, glaube ich, immer.
Manchmal besuche ich ja auch Leute, die in der Stadt wohnen, wo ich dann bin.
Ja.
Also zum Beispiel damals hat meine Großmutter noch in der Nähe von Frankfurt am Main gewohnt und da war ich mal da zum Hertha-Spiel und habe sie dann noch über Nacht besucht und so. Aber dann kommt ganz oft so dieses Gegenteilige, jetzt bist du nur für das Spiel und so, du kannst ja auch mal so kommen und so. Ja, aber jetzt bin ich ja hier. So.
Ja.
Okay, dann gibt's noch ein Spiel, über das wir reden. Wir liegen sehr gut in der Zeit, von daher kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Nämlich das Spiel Hertha BSC gegen den FC Energie Cottbus und das ist das Rückspiel von letzter Woche. Also letzte Woche habe ich über das Hinspiel gesprochen in Cottbus und das war so ein schöner Sommertag und das hier war kein schöner Sommertag. Das war Montag, 21. Februar 2011, 20.15 Uhr, also die gute alte Montagabend-Anschlusszeit.
DSF.
DSF mit Jörg Dahlmann
ja.
oder Frank Buschmann. Oder wie ist der andere? Der war auch so ein ganz, ganz schrecklicher.
du meinst aber nicht, das ist eine Schildkröte, eine Schnecke.
Doch, das könnte der gewesen sein. Das ist ja derselbe Angriff. Ach, jetzt haben sie mir einfach die Bilder nochmal gezeigt.
Ja, der hat auch so eine ganz markante Stimme, ne?
Und jedes Gegentor war Riesenfehler vom Torhüter, Riesenfehler. Was macht er denn da? Markus Höhner.
Ja, Markus Höhner. Oh ja, hast du das noch zufällig, dass er derselbe Angriff, also nicht, dass wir es jetzt,
Ich such's mir ja vielleicht.
Ja, aber wie, genau, Montagabend,
ja.
Das heißt ja aber auch wieder in der Schulzeit.
Auch in der Schulzeit, ich glaube, wir sind dann nach der Schule da hingefahren oder so.
Okay.
Erstmal was ganz Lustiges, war ja auch wieder mit meiner alten Freundin Linda. Und,
Grüße.
Um nochmal, Grüße nach Dubai.
Ja.
Um auch wieder in diese Erzählung zu kommen von, wie war Linda so und wie war so der Umgang zwischen uns, war es so, dass sie irgendwann in der Nacht, und es war wirklich tiefe Nacht, und ich habe geschlafen und mein Zimmer geht ja zur Straße raus, und irgendwann mitten in der Nacht klopft es einfach an meinem Fenster und ich wache auf und sie meinte dann, ich mache das Fenster auf und sie meinte dann, sie klopft schon eine ganze Weile und sie war einfach in der Gegend, sie wollte mal Hallo sagen, so. Das war wirklich so was. Okay, vielen Dank. So. Ich war auch mit jemand anderen irgendwie unterwegs.
Ach, nice.
Aber es war einfach irgendwie so, okay, ja, hast du jetzt Hallo gesagt um 2 Uhr morgens und hast mich aus dem Schlaf geklopft und auch mehrfach probiert, damit ich auch wach werde.
Ja, genau, das ist ja so, als wenn man noch nicht mal Licht sieht oder sonst was, ja. Geil, ja.
Und das Einzige, weil ich war wirklich im Schlaf noch, während ich da stand, das Einzige, was ich da noch weiß, was wir da erzählt haben, war, hey, die Tickets sind gekommen oder so. Weil damals war das noch so, dass man die Tickets per Post gekriegt hat, wenn man die bestellt hat. Und dann waren das so richtige Hard-Tickets. Ja, und das war dann dieses Spiel, Hertha Cottbus.
Ganz kurze Zwischenfrage. Findest du es schade, dass es heute nicht mehr diese Hard-Tickets gibt, weil du es einfach cool fändest, so als Sammlung?
Ich sag dir eine Gegenfrage. Fragst du mich, weil du die Antwort weißt?
Naja, gut. Nee, ich weiß, dass du natürlich das magst. Also du bist Freund des Digitalen.
Ja.
So, aber sozusagen, ich sag mal, aus Memories-Sicht, aus Erinnerungssicht.
Also ich muss es leider ganz polemisch sagen. Ich habe jede Karte, die ich je hatte, weggeschmissen.
Okay.
Und ich bin kein Fan von Hardtickets, nein. Okay. Vor allem nicht, weil es ein von zwei Dingen bedeutet. Entweder 5,90 Euro Versand oder so, wo ich nochmal 5 Euro
dazu... Ja, das war ja früher ein bisschen anders.
Ja. Oder ich muss irgendwo das Ticket abholen.
Ja, das stimmt.
Ich habe es lieber auf meinem Handy oder irgendwie ausgedrückt.
Ja.
Und vor allem, ich verliere auch Sachen. Also gerade neulich wieder hatte ich Ärzte-Tickets und so weiter und dann war eins weg und ich wusste nicht, habe ich das schon gehabt oder ist es nie angekommen und so.
Ja.
Und ich habe es dann lieber nochmal, dass ich es nochmal ausdrücken kann.
Tja, man sieht Martin, wenn der zu seinen Fachärzten geht, dann muss er sich sogar ein Ticket holen.
Ich bin ein sehr unromantischer Typ, was solche Sachen angeht. Ich sehe auch immer die ganzen Banner in den Fankurven von wegen Ticket, Eintrittskarte erhalten, Scheißprint at home und ich denke immer nur, nein, ich habe genau die gegenteilige Meinung.
Ja, geht mir auch so.
Ja. Genau, also das ist wirklich... Wenn ich gefragt werde nach meinen kältesten Spielen, ich würde sagen, das ist das kälteste Spiel, was ich je erlebt habe.
Krass,
ja.
Okay.
Weil ich habe mir damals, also ich habe eine Zahl im Kopf und ich habe die nirgends verifizieren können, dass es wirklich so kalt war. Aber die Zahl, die ich im Kopf hatte, war minus 17 Grad.
Oh, das wäre aber ganz schön heftig, ja.
Ich habe aber herausgefunden, dass also anhand der Wetterberichte minus 12 auf jeden Fall an dem Tag war.
Okay.
Und also das war wirklich, wirklich, wirklich... Es gibt noch so zwei andere Spiele. Wir waren bei einem noch zusammen mit Hertha Schalke 2019, glaube ich, wo es sehr, sehr kalt war. Das war auch ein Freitagabendspiel im Januar. Und dann habe ich noch ein Regionalligaspiel bei Hertha zweimal gehabt, wo es auch so richtig eisiger Wind noch dazu war.
Ah,
aber das sind so die kältesten Spiele, die ich nennen würde. Ja. Aber das hier, das ist schon immer das, woran ich jedes kalte Spiel messe. War es eigentlich so kalt wie bei Hertha Cottbus 2011?
Okay.
Ja.
War es denn noch spielerisch kalt?
Es war spielerisch ganz gut. Also ich glaube, genau, es war auch schon der Halbzeitstand, war auch schon der Endstand, 2-2. Und wir waren ja damals so ein bisschen für Cottbus, weil natürlich Linda aus Cottbus war. Und wir waren allerdings auf einer normalen Tribüne, also jetzt nicht irgendwo im Cottbus-Bereich oder im Hertha-Bereich. Aber Linda hat überhaupt keine Scham gehabt da irgendwie bei den Toren für Cottbus. Weil ich glaube, Cottbus ist zweimal in Führung gegangen. Nee, die haben ausgeglichen und dann sind sie in Führung gegangen. Da voll auf zu jubeln und so und ich immer so, Linda, wir werden verprügelt, aber es war eigentlich relativ friedlich und es war dann also 1-0 Hertha, dann 1-1 und 1-2 und dann noch 2-2 Und dann war in der zweiten Hälfte, da habe ich auch keine Erinnerung mehr dran, nicht mehr so viel los. Es ist ja auch typisch für so ein Winterspiel, gerade im Olympiastadion, wenn der Rasen aber so ein bisschen problematisch ist, dass in der ersten Hälfte es abgeht und dann in der zweiten Hälfte nichts mehr passiert. Ich glaube, wir haben das auch öfter mehrfach erlebt.
Ja, stimmt.
Hertha Augsburg, Hertha Schalke.
Genau, man denkt so, wenn das jetzt so weitergeht, das wird ja ein Hammer spielen.
Dann, ja, und dann passiert nichts mehr. Schiedsrichter war Marco Fritz, den ich damals nicht gut fand, weiß ich noch. Mhm. Denn der war so einer, der hat ganz, ganz lange die gelbe Karte stecken lassen, bei Aktionen, wo man denkt, jetzt muss doch mal irgendwann die gelbe Karte kommen. Und dann hat er irgendwann in der Schlussphase für was völlig Egales dann gelb gegeben. So.
Ja.
Aber ich fand, der hat sich über die Jahre dann auch wirklich weiterentwickelt.
Ja, voll.
Der hat dann, ich war ja auch bei seinem allerletzten Bundesligaspiel, glaube ich.
Ah, ja, stimmt. Das ist
natürlich auf jeden Fall in einem seiner zwei letzten, das war irgendein Union-Spiel, da war ich irgendwie und da hat Marco Fritz gepfiffen. Aber vielleicht war es auch nicht das Letzte, aber ja, auf jeden Fall fand ich ihn dann am Ende eigentlich so. Ich habe ja oft den Maßstab, wenn ich so einen Schiedsrichter auf dem Bogen sehe und das Spiel, wo ich bin, hat dann den Schiedsrichter Marco Fritz oder so, da habe ich eigentlich immer gedacht, ja, da passiert heute nichts. Also da muss man jetzt nicht Angst haben, dass man da irgendwie hinterher schäumend rausgeht oder so.
Ja.
Es gibt andere Schiedsrichter, wo ich dann denke, na, mal gucken. So, und da passiert manchmal auch nichts. Das ist ja in der Natur der Sache, dass nicht jedes Spiel scheiße ist, sondern aber als man so denkt, naja, mit dem, da erinnere ich mich aber sofort an das, das und das und so.
Ja.
Harmosmas zum Beispiel, das war einer, der lustigerweise der Schiedsrichter ist, der am meisten meine Spiele gepfiffen hat.
Ah, stimmt, das hat's mal, ja.
Aber, bei Marco Fritz, da war es immer so, ja, da brennt nichts an. So.
Okay.
Bastian Danke hat auch, ja, passiert nichts.
So. Ja, krass. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Ja, 40.000 für zweite Liga finde ich aber auch nicht schlecht.
Ja, für Montagabend.
An einem so kalten Tag, wenn das so war.
Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen ein besonderes Spiel, Hertha Cottbus.
Stimmt, ja.
Da kommen ja die Auswärtsfans dann auch gut hin. Ja, und ansonsten war ja in der Hinrunde so, dass es das Spiel der ersten beiden Plätze war, Platz 1 und Platz 2, und das Hertha Cottbus die erste Saisonniederlage zugefügt hatte. Das war dann hier nicht mehr so. Also Cottbus war dann nur noch auf Platz 7 nach dem Spiel.
Mhm.
Also die waren ein bisschen abgerutscht, während Hertha auf Kurs Wiederaufstieg war. Also die waren immer noch auf Platz 1.
Mhm.
Am nächsten Tag hatte ich Mathe und da war dann auch unser lieber Herr Lehrer Lange.
Ah, ja.
Und der war mein Mathelehrer. Und der hat dann hinterher gesagt, der war auch bei dem Spiel. Also wir haben es dann, ich weiß nicht, der hat ja manchmal aus dem Nichts einfach völlig einen Stuss erzählt. Und fing dann an, von diesem Spiel zu erzählen. So. Und dass es eben klar war, er war da irgendwie auch wahrscheinlich eingebettet in irgendeine Sinuskurve, fing er auf einmal an, von Hertha zu reden. So. Und da merkte man aber so durch die Blume dann deutlich, dass er für Hertha gewesen war. Und dass er dann eben meinte, da in der 90. der Abwehrfehler, ist doch haarsträubend, oder? Und ich dann so meinte, ja gut, aber es war ja kein Tor. Also auch haarsträubend, dass Cottbus das leere Tor nicht getroffen hat. Irgendwas war da in der 90. So. Wo ich, glaube ich, im Stein dachte, ah, war im Aus, oder? Oder war abseits oder so? Nö, hätte gezählt. So. Aber das leere Tor nicht getroffen. Das war aber auf jeden Fall für mich nochmal so witzig, dass ich dachte, ach, Lehrer gehen auch zu einem Fußballspiel. So,
ja.
Also, dass man Lehrer manchmal so wahrnimmt als irgendwie nichtmenschliche Wesen, die irgendwie nur dafür da sind, dumm zu sein und blöde Sachen zu erzählen.
Gemein, ja. ja, ich weiß ja auch, dass lustigerweise genau der gleiche Lehrer, dass hier an der Ecke Wilhelm Galerie, habe ich glaube ich auch mal erzählt, dass er bei Rossmann an der Kasse stand und ich das total irre fand, dass Lehrer auch einkaufen. Was einfach nochmal zeigt, wie kindlich man da so war, obwohl man sich ja für sehr erwachsen gehalten hat.
Ja.
Da eine Frage dazu, weil ich meine, Montagabend minus 12 Grad erfordert ein bisschen, auch selbst wenn man Tickets gekauft hat, Lust zu sagen, okay, ich gehe da hin. Was hat denn, kannst du sagen, was irgendwann den Ausschlag gegeben hat, warum du irgendwann gesagt hast, ja, ich gehe zu vielen Spielen? Weil damals die Chance wäre ja auch gut gewesen, dass man sagt, ich gehe alle zwei Wochen zu Hertha oder so.
Ja.
Kann man wahrscheinlich schwer sagen.
Naja, also ich glaube, als es anfing mit vielen Spielen, war es so 2018. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob mir einfällt, was. Ich glaube, es war einfach so, dass ich mir halt regelmäßig den Termin angeguckt habe, wann ist das nächste Heimspiel.
Mhm.
Und dann habe ich halt überprüft, würde ich das schaffen? Also würde ich das terminlich hinkriegen, dahin zu gehen? Und wenn die Antwort ja war, war immer dann die Überlegung, und warum mache ich es dann nicht?
Mhm.
So, man könnte ja hingehen. So.
Mhm.
Und so ähnlich ist es eigentlich jetzt auch mit Auswärtsspielen oder mit ganz anderen Spielen, also EM oder jetzt bin ich demnächst auch wieder bei Europa League und Champions League in Hamburg und Schalke, bei den ukrainischen Teams und denke immer dann so, ja, warte mal, das ist da und ich guck mal schnell nach einer Verbindung im DB-Navigator, mhm. würde ich das schaffen? So, ja, ich würde es schaffen, ja, warum mache ich es denn nicht? So. Ja, ja, ja. Und das war dann eben einfach manchmal so, dass das dann so eine Gewohnheit wurde, dass dann eben klar war, ja, ja, klar, ich versuche es zu schaffen. So. Ja. Und das war in der Zeit halt nicht so, da war das halt mehr so, ja, wir gehen mal zu einem Spiel und dann gucke ich vielleicht auch hinterher noch, wie sind die anderen Spiele ausgegangen und so. Vielleicht lag es auch daran, dass ich eben in der Schule nicht so, ich war immer froh, wenn ich irgendwie abseits des Schulalltags frei hatte und nicht irgendwo hin musste.
Ja, stimmt, so. Damals war man ja viel unterwegs, ja. sowieso zur Schule, ja.
Ja, und heute ist es ja auch so, dadurch, dass ich freiberuflich bin, ist meine Motivation auch deutlich gestiegen, irgendwo hinzufahren, weil man eben einfach nicht irgendwie jeden Tag denselben Arbeitsweg hat und jeden Tag die S-Bahn,
ja.
sondern man hat jeden Tag was anderes und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man dann am Samstag auch nochmal S-Bahn fährt,
oder? Ja. Ja. Ja, kann ich verstehen. Und heutzutage ist ja nochmal durch Podcasts und so vielleicht auch die Unterhaltung auf dem Weg besser und sowas.
Ja.
Und du weißt, ich habe ein gutes Entertainment auf der Fahrt.
Das stimmt. Und dann natürlich sowas wie Footballogy ist natürlich auch ein Motivator, dass man sagt, ich will jetzt dieses Stadion mal sehen. Deswegen ja zum Beispiel, wenn wir jetzt demnächst auf Schalke sind, wenn es dann klappt, wenn ich noch das Spiel bei Rot-Weiß Essen mitnehmen kann, Stadion an der Hafenstraße ist so oft erwähnt irgendwie in irgendwelchen Kreisen, dass ich denke, ja, da mal ein Spiel gesehen zu haben, ist dann auch was ich mir so auf meine Fahne schreiben kann. So.
Ja, verstehe ich.
Und ja, ansonsten, ich weiß halt wirklich noch wegen der Kälte, dass ich dann aufgestanden bin von meinem Platz und dass die Knie wirklich fest waren.
Ah, also
es war
krass.
Wirklich so, diese Gelenksflüssigkeit muss irgendwie eingefroren sein oder ich weiß nicht, wie das wissenschaftlich ist. Aber in jedem Fall das Treppe wieder runtergehen war dann wirklich so, au, au,
au. Scheiße, ja, krass.
Und ja, es wurde dann erst besser eigentlich, also auch nicht in der schnellen Bahnfahrt von Olympiastadion bis Westkreuz, sondern eigentlich wirklich erst auf dem Heimweg. Dann. Also es war wirklich wirklich heftig kalt.
Okay, weißt du, ob du damals noch deine Mutter fragen musstest, ob du es machen darfst?
Erinnere ich mich nicht, nee. Okay. Ich meine, 2011 bin ich ja schon 20, ne? Also ich glaube nicht, dass ich da, dass ich da noch fragen musste.
Ja,
stimmt. Ja. Heutzutage bin ich natürlich anders gewappnet für Kältespiele. Ja. Damals bin ich wahrscheinlich auch, war mein erstes richtiges Frostspiel ziemlich so mit meinen normalen Sachen hingegangen. Also mit einer Hose, nichts weiter drunter unter der Hose mit den normalen Schuhen und das war wahrscheinlich einfach.
Ja.
Nicht richtig. Also man hätte ich hatte wahrscheinlich so eine Winterjacke, aber das ist ja meistens eher von unten die Kälte im Olympiastadion durch diesen Beton.
Ah ja, stimmt. Ja.
Also die Schuhe und so, die müssen dann schon richtig gewappnet sein dafür.
Ja, das war. Ja, mittlerweile bist du professionell ausgerüstet.
Genau, heutzutage ist mir Kälte fast lieber. Wir kommen mal kurz zu unseren Sternen, würde ich sagen. Also du hast schon gesagt, Deutschland-Türkei war ein 5-Sterne-Spiel.
Ja.
Dann Köln gegen Dortmund. Was gibst du dem?
Ah, das war schon eigentlich, dem glaube ich, gebe ich 4,5.
4,5 für Köln gegen Dortmund. Übrigens ein Stadion, was du mir auch noch voraus hast.
Rhein-Neckar-Stadion. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay.
Wird allerdings eventuell dieser Saison auf die Liste kommen bei mir, weil Köln ja gerade zweite Liga spielt und ich mit Hertha vielleicht hinfahre. Dann Mainz gegen den HSV. Wie viele Sterne?
Das war ein bisschen anstrengender mit dem in der Kurve stehen und so. Aber trotzdem anderes Stadion. Ich würde sagen 3,5.
3,5 Sterne. Und ich bin ja immer sehr kritisch. Ich glaube, Hertha Cottbus, die Kälte, im Nachhinein erinnere ich mich daran irgendwie als witzig. Also in dem Moment war es natürlich heftig und wahrscheinlich hätte in dem Moment gesagt, ich würde jetzt doch lieber zu Hause auf dem Sofa sitzen. Aber was mich doch enttäuscht hat, war, dass es keinen Sieger gab und dass diese Chance in der 90. nicht zu einem 3-2 für Cottbus geführt hat. Von daher gebe ich mal 3 Sterne. Das war nett so, aber hat mich jetzt ja auch, wie man sieht, nicht nachhaltig dazu gebracht, zum Fußball zu gehen. Denn das nächste Spiel von mir ist dann erst 2014 gewesen.
Ja, krass.
Also, ja, 3 Jahre nicht. Dann haben wir noch die Quizrunde zu tun, nicht wahr?
Das ist richtig.
Und in dieser Quizrunde hast du dir heute 5 Fragen überlegt und du hast vermutlich 5 schwere Fragen überlegt, denn du liegst weit vorne in dieser Runde. Du hast letzten Monat 4 Fragen richtig beantwortet. In der Gesamtwertung führe ich noch mit 3-1, aber du kannst jetzt auf 2-3 verkürzen, wenn ich jetzt weniger als 4 Fragen richtig beantworte.
Dann wollen wir mal schauen. Es ist ja bei Elfmeterschießen immer so, dass die Mannschaft öfter gewinnt, die zuerst schießt. Weil man diesen psychologischen Druck des Nachziehens hat. Ein Fehlschuss kann schneller das Aus direkt bedeuten. Und du stehst natürlich jetzt auch unter Druck bei jeder Frage. Ganz großer Druck.
Ja, mach's spannend.
Möchtest du es vor meinen Fans oder vor deinen Fans die Fragen stellen?
vor deinen Fans.
Vor meinen Fans, okay. Und zwar ist das Lustige, dass du auf drei Fragen schon eingegangen bist jetzt, also auf drei Sachen sozusagen angesprochen hast, die so ein bisschen die Frage tangieren.
Okay.
Und zwar Frage Nummer eins. Du hast ja vorhin gesprochen, ich versuche es ja immer so ein bisschen entlang der Spiele und Zeiten zu ziehen. Und das Spiel, das erste, was wir besprochen haben, war ja das Spiel Deutschland gegen Türkei. Kannst du dich eigentlich erinnern, ob du es damals im Fernsehen geguckt hast? Ist jetzt noch nicht die Quizfrage.
Genau, Frage A, ja, B, nein. Genau. Ich könnte mir...
Wahrscheinlich schon, oder?
Ich müsste es gesehen haben. In der Zeit habe ich eigentlich immer noch fast alle Deutschlandspiele gesehen im Fernsehen.
Okay, weil du hast es ja schon angesprochen, dass der Schiedsrichter dieses Spiels Howard Webb war. Mhm. Und um den drehen sich die ersten beiden Fragen. Das ist die erste Frage, auch das hast du eben schon erwähnt, ist, dass er kurz zuvor das WM-Finale in Südafrika geleitet hat zwischen Spanien und den Niederlanden. Und dieses Spiel ist ja deswegen auch in die Historie eingegangen, wegen dieser wahnsinnigen Kartenflut. Es gab ja wahnsinnig viele gelbe Karten in diesem Spiel. Und es gab auch die Forderung, dass er früher hätte durchgreifen müssen. Er hat ja selber gesagt, dass er nach 6 Wochen brauchte, um nach diesem Spiel sich sozusagen von diesem Spiel zu erholen und dann, ich sag mal, auch wieder vielleicht Freude am Fußball zu bekommen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er sehr lange daran genagt und er hat auch damals wirklich nicht so durchgegriffen gegen die Niederländer, wie er es hätte machen müssen. Wenn du mir entweder den Spieler nennst, dessen Brutalo-Foul bei dem Spiel in die Geschichte einging und das heutzutage sehr gerne, also das noch so ein Fotomotiv auch später war, oder als zweites den einen Spieler nennst, der in diesem Spiel dann doch vom Platz geflogen ist mit Gelb-Rot. Wenn du mir einen dieser beiden nennen kannst, dann hast du den Punkt.
Okay, also ich hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass noch einer vom Platz geflogen ist, aber...
In der Verlängerung.
Okay.
So nach 110 Minuten.
Ja, ne, aber ich meine noch, mich zu erinnern, dass der Spieler, der den Gegner so in Brusthöhe mit dem offenen Fuß getroffen hat, da bin ich mir auch relativ sicher, dass das Nigel de Jong war.
Und das ist richtig. Damit hast du den Punkt. Weißt du zufällig noch, wen er getreten hat?
Nee.
Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, es war... das wäre geil. Es war, glaube ich, Xabi Alonso. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er war es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, also es war ja dieser Kung-Fu-Fußtritt, der so gegen den Brustkorb...
Hat er gelb gesehen, ne?
Gelb, genau, der heutzutage von jedem...
Videobeweis,
genau. Also es gibt ja bei Schiedsrichtern, bei Beobachtungen gibt es ja 3 Kategorien. Normal, war das ein normal zu leiten, schwer oder sehr schwer? Und dieses Spiel war sehr schwer zu leiten, da bin ich mir ganz sicher. Wenn es das bei der FIFA auch so gibt, diese Rangliste. Aber das war wirklich, die Holländer sind da rangegangen, das war echt heftig und dieses Foul war halt wirklich brutal, würde heute von jedem VAR wieder korrigiert werden.
Manchmal, war das nicht auch Holland-Portugal, das Spiel 2006, was auch so mit so vielen Karten?
Stimmt, genau.
In Nürnberg?
Stimmt, ja, genau. Das war aber auch, das wäre viel leichter in den Griff zu bekommen gewesen. Bei Spanien, Niederlande hatte man von Anfang an gespürt, dass die Niederländer mit einer, du hast es ja in der letzten Folge angesprochen, selbst ein Schiedsrichterball wurde dann zum Torschuss, weil man irgendwie doch noch mit allem versucht hat, irgendwie die Spanier zu bezwingen.
Okay, ein Punkt.
Erster Elfer verwandelt.
Die Hoffnung lebt.
Ja, genau. Howard Webb ist ja auch später noch bekannt geblieben. Er war ja auch diese zentrale Figur von dieser Doku Referees at Work. Aha. Und er ist auch noch bekannt. Es ist ja dann auch noch mal kurz das Yellow Press Thema geworden, dass er dann mit der deutschen Schiedsrichterin, Erstligaschiedsrichterin für Bibiana Steinhaus, die ja jetzt Bibiana Steinhaus Webb heißt, zusammengekommen ist. Und Howard Webb ist ja auch deswegen so ein bisschen für Schiedsrichter immer deswegen so besonders, weil er keine Haare hatte. Also keine Kopfhaare mehr. Mhm. Ähnlich wie ein ganz berühmter Schiedsrichter, Pierluigi Collina, dessen Markenzeichen das ja war. Jetzt gibt es ja hier und da auch Schiedsrichter, die keine vollen Haare mehr haben, aus dem jetzigen Erst- oder Zweitliga-Bereich. Aber so einen Schiedsrichter gibt es, der auch so eine markante Glatze hat. Du guckst ja viele Spiele im Stadion und sowas und vielleicht ist er dir mal aufgefallen und vielleicht weißt du seine Namen. Kommt dir gerade so ein Bild in den Kopf oder?
Ja, aber ich glaube, es ist jetzt nicht einer von den Erstligaschiris, oder? Nee,
ist richtig, genau. Zweite Liga.
Ja, deswegen kenne ich ihn natürlich so ein bisschen von den Instagram-Stories, wenn ich immer die Ansetzungen mir angucke und daneben gucke, wer pfeift härter. Da gucke ich natürlich dann aber. Ja, wie heißt
der? Ich gucke auch einfach mal kurz, wann er das letzte Mal härter gefilmt hat. Genau.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der uns schon mal gepfiffen hat, aber ich habe den auf jeden Fall ab und zu Instagram gesehen.
Es müsste ja so sein, weil er kommt nicht aus Berlin. Und jetzt muss ich aufpassen.
Wir haben immer Stieler und diese ganzen Leute, die uns so mögen. Wir hatten jetzt neulich einen Schiedsrichter, Michael Bacher, der war aber nicht glatzköpfig. Dann hatten wir den Exner, der hat auch keine Glatze.
So, jetzt guck ich.
Dann hatten wir einen Wolfgang Haselberg oder so, der hat auch keine Glatze.
Mal kurz schauen, weg hier mit der Werbung. Hertha, aber er war lange krass. Also dieses Jahr war er einmal groß in Kritik, weil er bei Nürnberg-Schalke einen relativ haarsträubenden Fehler gemacht hat. Aber merkst du,
Patrick Alt hat auch keine Glatze. Ich gehe jetzt gerade die ganzen Zweitliga-Schiris durch. Also wenn, er hat er uns bestimmt lange nicht gepfiffen. Wenn überhaupt schon mal. Weil letztes Jahr hatten wir auch öfter mal Erstliga-Schiedsrichter. In der zweiten Liga. Und da hatten wir dann so...
Krass, ich sehe gerade auch, dass du wirst recht haben. Das ist echt ewig her. Ich scroll jetzt schon das dritte Jahr zurück. Und
ja, aber da waren wir noch erste Liga, da wird er nicht gewissen haben, ne? Wenn du den Namen sagst, kommt er mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich habe auch neulich mal, da habe ich Themenfrühstück gehört und da ging es um Braunschweig gegen Darmstadt. Und dann hat der eine sich beschwert über den Schiedsrichter und hat den Namen von dem Schiedsrichter gesagt und ich dachte, Entschuldigung, wer? Also, dass ich den Namen überhaupt nicht kannte. Also, ich kenne auch nicht ganz alle Zweitliga-Schiris. Ich glaube, ich muss die Frage aufgeben. Also, ich könnte jetzt ein paar aufzählen, aber mir fallen nur Leute ein, bei denen ich mich erinnere, dass die Haare hatten. Also, ich sehe einen vor mir, der so Glatze hat, aber da komme ich einfach nicht weder auf Gesicht noch auf Name, aber...
Reicht doch, wenn ihr das Gesicht einfangen würdet. Okay, also lockst du...
Ich, mir fällt nicht sein. Arne Arning oder so, ne?
Ja. Nikolas Winter.
Nikolas Winter, ja, doch, den hatten wir aber mal. Aber vielleicht hatte ich den in der... da kann ich ja hier nachgucken. Den hatte ich, glaube ich, in der vierten Liga mal. Und wie wir sehen, liege ich falsch. Nikolas Winter. Ja, dann habe ich den aber anders mal gelesen. Aber ja, Nikolas Winter. Ja.
Okay.
Nikolas Winter. Ich muss mir den nochmal auf dem Bild angucken. Ja, ja. Ich glaube, ich habe aber an den gedacht. 32 ist der.
Ja, ja, krass, ne? Also, nicht ganz schlecht. Okay, aber das heißt, der zweite war verschossen, aber du hast ja die Chance beim dritten. Und auch da, ich dachte, hat Martin hier
jetzt eben
kurz meine Frage, genau, hat Martin meine Frage gelesen, weil du auch darüber kurz gesprochen hast. Wir hatten darüber gesprochen, dass ich das Spiel Köln-Dortmund gesehen habe und das ein Freitagabendspiel war und du sagtest, das gibt's ja noch nicht so seit langer Zeit. Seit wann gibt's das denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich krame im Gedächtnis so in den alten Ran- und Sportschau-Zeiten, wann ich angefangen habe, mich darüber zu ärgern, dass die Sportschau immer diesen komischen Bericht von dem Freitagabendspiel macht, wo sie immer schon
ein bisschen, ja.
Ja, so ähnlich wie ZDF Sportschau, die alle Spiele macht. So, es lief die 68. Minute, als der Assistent die Fahne hebt.
Ja, und ich weiß, dass damals auch noch das Ding war, dass da in der Sportberichterstattung diese Interviews so oben rechts, unten rechts so klein eingeblendet wurden, weil so das Gefühl hatte, hey, das wirkt jetzt so, als ob ihr so ein Freundschaftsspiel übertragt oder sowas.
Und vor allem, weil die Bilder, die Torbilder nie aus der Fernsehsicht gezeigt wurden, sondern immer aus diesen komischen Close-Up-Spielen.
Ja.
Ja. So, jetzt überlege ich mal. Ich war 2005 war ich da in Schönberg, da war es ein Freitagsspiel, das war aber nur das Eröffnungsspiel, Bayern-Frankfurt oder so. Das heißt, das war bestimmt nur ein Ausnahmefreitag. Da habe ich mich nämlich noch gewundert, warum das an dem Freitag war. Ist das nicht morgen das Spiel? Nee, das ist immer erster Spieltag. 4 oder 5. So, bei der WM erinnere ich mich nicht mehr so genau, aber irgendwie in der Zeit... Also ich kann nur raten, aber ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch sagen, in der Saison 06-07 kam das dazu.
Gratulation. Perfekt, genau. Ja, damit hast du deinen zweiten Punkt. Das ist komplett richtig. Ich hatte gedacht, dass es einen Tick später kam.
Okay.
Irgendwie, ich war überrascht, dass es schon 06, 07 so weit war. Irgendwie, weil ich hätte mir vorstellen können, dass mit der WM 06 so ein krasser Hype ist, dann auch mehr Fernseh, dass man sieht, okay, es interessieren sich mehr, wie können wir noch mehr Geld rausschlagen? Aber es scheint ja wirklich mit Beginn schon vorher, dass das gab.
Meine Überlegung war halt irgendwie so diese Arena-Sache. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber das ist irgendwie
richtig.
Dass mit dieser Arena-Sache irgendwie so eine zusätzliche Anschlusszeit kam, um noch ein bisschen mehr rauszuholen aus dem Vertrag.
Hat dann aber nicht so viel genutzt, oder?
Für Arena nicht.
Beziehungsweise vielleicht war es sogar eher kontraproduktiv. Genau, ich weiß, dass es wäre halt früher total geil gewesen, wenn anstatt dieses Montagabend-Zweitligaspiel, wenn dieses Freitagabendspiel übertragen worden wäre, ne? Dann hätte man immer so zum Wochenendstart irgendwie Fußball
geguckt. Wobei der Montagabend in der zweiten Liga ja durchaus eine gewisse Tradition hatte. Das war ja nicht so umstritten wie dann in der ersten Liga.
Ich weiß, dass ich 2013 in einer WG, dann mit Basti, dass wir irgendwie Sport 1 als Sender nicht gefunden haben damals. Und dann habe ich irgendwann lief Hertha gegen Union am Montagabend 2013 in unserer ersten. Und dann habe ich gedacht, irgendwo musst du es nochmal finden. Hab's gefunden. Und damit er aber nicht so oft Sport 1, also damit er nicht so oft Fußball guckt, habe ich das dann bei ganz hinten in der Programmliste versteckt, damit er es nicht findet.
Okay.
So richtig asozial.
Aber Hertha Union erinnere ich mich auch, das war doch dieses 2-2, wo Union es geführt hatte und so.
Ganz genau. Und ich glaube, Ronny dann irgendwie.
Ja, und Frank Buschmann war der Kommentator, weiß ich noch, und der meinte dann, aber da war noch ein Berliner im Weg.
Schlau. Ja. Gute Feststellung.
Die Legende, wie ihn ja viele nennen.
Genau.
Wo ich mich immer frage, muss man nicht für eine Legende besonders gut in irgendwas gewesen sein?
Ja, Martin haut hier heute raus. ich versuche eine Überleitung, kriege ich jetzt nicht hin. Deswegen sage ich jetzt...
Wer auch besonders gut ist.
Genau, ja, das würde nämlich genau nicht passen. Nächstes Spiel, Mainz gegen HSV, und da möchte ich zum HSV kommen.
Ja.
Und zwar ist es ja so, der Trainer des damaligen Spiels, jetzt muss ich mal, wer war denn das? Stand da, hast du das Spiel schon geschlossen?
Nee, wir haben es noch offen. Also der Trainer von...
War das nicht sogar Labbadia?
Mainz Fee. HSV, also der HSV war Armin Fee und
Armin Fee, Mainz Topel. Okay, Armin Fee war damals Trainer. Und er ist es geblieben bis zum März 2011. Und seitdem haben wir eine ganze Reihe von Trainern im Pool. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dich frage, ob du 8 nennen kannst, was immer noch nicht so wahnsinnig
viel wäre. Das würde vielleicht sogar noch gehen, ja, also ich weiß gar nicht. Ja.
Aber ich habe mal gedacht, ich mache es fairer und ich sag mal, nenn mir 5 Trainer, die der HSV seit 2011 hatte, und ich glaube, das wirst du schaffen.
Okay. Krieg ich einen Bonuspunkt, wenn ich 8 nenne?
Nee, dann hast du ja den Ausgleich.
Ah ja, stimmt. Einen halben.
Aber dann kommst du nie zu so einem Gleichstand.
Ja, das stimmt. Okay, mal gucken. Erstmal 5. Ich sage Daniel Thune.
Perfekt.
Wie heißt er? Christian Titz.
Ah, stimmt.
Der Abstiegstrainer.
Ja.
Dann natürlich auch der mit dem Bart, Tim Walter.
Ja.
Dann der aktuelle ist der Bauarbeiter hier. Wie heißt er? Steffen Baumgart.
Mhm. So, und damit ist die Frage zu Ende. Er hat leider nur 4 geschafft. Danke, bis nächstes Mal.
Tschüss. Ist leider abgelaufen. Ja, genau. Jetzt muss man, wie streng bist du? Wenn ich jetzt einen sage, der davor war, ist die Frage dann automatisch falsch beantwortet?
Nein.
Okay, weil ich bin nicht ganz sicher, wer.
Du musst nur 5 richtig.
War davor nehmen. Und wer da. Aber natürlich fällt mir noch ein Mirko Slomka.
Der war danach, damit hast du die 5 voll. Ja. Gibt ja auch welche, die waren davor und danach. Also
Peter Knäbel.
Also auch ein 6, damit hast du 6 voll.
Da waren so viele geile.
Schade, dass ich die 8 gesagt habe, weil dann wäre es geil.
Ja, es wäre spannend. Ne? Ja. Dann hier, ich weiß nicht, Thomas Doll war, glaube ich, davor. Thomas Doll war doch...
Sag, wenn du es einloggst.
Ja, Thomas Doll war davor, würde ich sagen. Oder? Oh, schwer. Thomas Doll, da erinnere ich mich irgendwie auch, dass die mal letzter waren unter Thomas Toll. Thomas Toll.
Thomas Toll, genau. Thomas.
Aber ich habe ja schon, also Thomas Doll ist, nee. ist davor, ne? Ja, okay. Dann, aber wie, wer war denn da noch? Da waren, war da nicht auch mal, na, wie heißt er? Mensch, der auch bei Hertha war und bei Schalke.
Also ich kann dich ja lösen.
Ja.
Fängt mit H an, Nachname mit S.
Hüb Stevens, ja. Aber der war davor?
Der war davor.
Ah, okay.
Das heißt, noch sind wir bei 6.
Rehagel war, glaube ich, auch
irgendwie davor.
Ja, waren doch manchmal aus 3 pro Saison und so.
Ja, ja.
Lukas Lomka war wahrscheinlich sogar 2-mal, ne? Ja.
Ja, der war einer der wenigen, die nur einmal waren. Der war halt ganz oft im Gespräch. Ich finde, der HSV war auch so ein Verein, wo immer so 3-4 Trainer im Dauergespräch waren.
Natürlich hier Dings Gisdol.
Ja, perfekt. Ja. Sehr schön. 7. Ja.
War immer fair.
Der sogar, genau, der von September 16 bis Januar 18, also der war echt relativ lang.
Einer der längeren noch, ja. Mhm. Wer war denn der? Ach nee, das war ja Hoffenheim. Das war ja auch Gisdol. Dieter Hecking.
Perfekt, damit hast du die 8 voll. Sehr gut. Also damit bist du schon durch. Ja. Also alles richtig. Ich lese dir mal die
Zweite Liga habe ich, glaube ich, fast alle jetzt, ne? Also da war, glaube ich, Hecking, also Zitz war der Abstiegstrainer, dann kam, glaube ich, Hecking, dann Tune, dann Tim Walter und dann Baumgart.
Bisschen lückenhaft, aber okay. Genau richtig.
Fehlt noch welche.
Also, genau, also wir haben also Fee bis März 2011, dann für ein halbes Jahr Michael Oenning.
Ja, oh Gott, ja, stimmt.
So, dann für einen Monat, ich zähle auch die Interimsleute mit rein, Rodolfo Cardoso. Der war, glaube ich, der bestaussehendste HSV-Trainer ever. Ja. Das war so ein ganz schicker Typ. Dann für eine weitere Woche Frank Arnesen.
Ja, eine Woche.
Das, den ich irgendwie auch noch schon kenne. Dann für knapp zwei Jahre Thorsten Fink.
Hätte ich nicht mehr gewusst.
Ah, okay.
Ja.
Bei dem habe ich das noch so im Kopf, dass der hatte mal so... Doch, der auch öfter so nach Niederlagen gesagt hat, die Spieler, also nicht öfter, aber wo es mal hieß, irgendwie Niederlagen-Serie, die Spieler müssen die Köpfe frei bekommen und dann Urlaub gemacht hat. Und dann war Aogo irgendwie entdeckt worden von irgend so jemandem, wie ein Urlaub fliegt kurz.
Okay.
Und das deswegen auch zu Schalke gewechselt, weil es dann Kritik, bei Fink kann ich mich noch irgendwie erinnern.
Okay, ja. War da nicht sogar Bernd Haulerbach noch?
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, dann kommt erstmal noch für eine Woche wieder Rodolfo Cardoso. dann kommt für 5 Monate Bernd van Marwijk.
Ich habe vorhin noch gedacht an Bernd van Marwijk, du hast wieder verworfen, ja. Ja,
okay.
Scheiße, ja.
Dann kam für 7 Monate Mirko Slomka.
Ja.
Dann kam
mit der Relegation gegen Fürth, ne?
Ja, ganz genau.
Dann 2 unentschieden.
Für ein halbes Jahr der Powerplay-Man Joe Zinnbauer. Kannst dich noch erinnern, der so geile Ansagen, wo es dann immer hieß, dass er so ein bisschen so ein Kloppo-Typ sei, weil es einfach geil ist, wie der HSV funktioniert. Irgendwie so auf diese Art hat er so ein bisschen funktioniert. Ja. Nach ihm.
Drittliga-Trainer heute irgendwie, glaube ich. Ja.
Okay. Nach ihm für einen Monat Peter Knebel.
Genau, mit dem Rucksack.
Mit dem Rucksack, genau. Dann für für knapp anderthalb Jahre wieder Bruno Labbadia, der schon lange vorher mal war.
Stimmt, ja.
Der dann sowas aufbauen sollte und dann hat es dann doch irgendwie nicht hingehauen. Dann für anderthalb Jahre Markus Gisdol.
Ja.
Dann für 2 Monate Bernd Hollerbach. Das kann ich mich auch noch dran erinnern, dass dann so klar war, die brauchen jetzt einen, der den so richtig
ich glaub, dann haben die nur
Feuer
verloren,
macht.
Ne?
Und dann haben die, genau, stimmt, dann haben die nur verloren.
Ja.
Dann kam Christian Titz,
genau.
Wo der Luis Holtby doch sagte, das erste Mal seit Jahren macht dem Fußballspielen wieder Spaß. Oder irgendwie sowas.
Und daneben waren sie ja gar nicht schlecht, da haben sie ja wirklich die letzten Spiele noch gewonnen, aber es hat dann nicht mehr gereicht, den Rückstand aufzuholen, so rum.
Genau, und dann ist aber das Irre, dass er schon echt schnell wieder weg war dann in der zweiten Liga. Und das Projekt Wiederaufstieg sollte klappen mit Hannes Wolf.
Stimmt. Und der war ja auch ganz plötzlich weg dann, ich glaube, nach 2 Spielen in der nächsten Saison oder so.
Hier steht bis 30. Juni 2019. Das klingt so, als ob man nach...
Oder in der Saison. Am Ende der Saison.
Ja. Vielleicht war es auch bei Stuttgart so, dass er dann
plötzlich
schnell da kam. Relativ schnell war dann
verdammt. Genau. Bei HSV war es ja dann immer so, Aufstieg nicht geschafft, gut, dann kommt der Nächste.
Ja, ganz genau. Ja. Und dann dachte ich, mit Hecking jetzt wird's was. Der war der Nächste.
Genau.
Und das hat dann aber auch nicht funktioniert.
Also muss er weg.
Genau, Daniel Thune, auch eine Saison, hat auch nicht funktioniert.
Ja.
Und dann hat noch für 2 Monate übernommen Horst Rubesch.
Boah. Okay.
Ich glaube, das war nämlich so, dass bei Tune klar war, es wird wahrscheinlich nichts mehr und deswegen müssen wir jetzt Rubesch holen, damit das doch noch was wird und wurde dann aber
wurde auch dann nichts. Auch nichts.
Ja, 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 oh Gott. Dann kam Tim Walter, der 3 Jahre bleiben durfte. Das war eine Weile,
genau.
Und dann kam Merlin Polzin, ein Name, der mir nicht sagt, aber ich glaube, das war nur für ein Spiel, genau. Und dann Steffen Baumgart, 20. Februar 24. Merlin Polzin. Bis hier steht 30.06. 25. Also wir wissen schon, Ende der Saison wird er anscheinend entlassen.
Mal gucken, ob, wenn die Folge rauskommt, der überhaupt noch der Trainer ist.
Ah, Oktober. Stimmt, das kann sein. Aber den Punkt hast du, also da hast du jetzt gut viel gewusst.
Also ich hatte, glaube ich, 9, ne? Mit Event Hollerbach, da hast du, während du aufgezählt hast, noch, da habe ich noch Hollerbach gesagt, aber ja.
Genau.
Aber ich hatte, glaube ich, auch auf jeden Fall 8.
Ja, damit hast du 3 von 4 Fragen bislang und kannst den Ausgleich erzielen. Genau. Also noch
ist die entscheidende Frage jetzt.
Genau, und das ist,
jetzt kommt's.
Hier kommt wieder
nenn der mir Punkt. Eine Kresse, ein Kressekraut, was ähnlich heißt wie ein algerischer Torhüter.
Genau, das wird jetzt, du kriegst es, ja, ich habe mir das nochmal angehört mit diesem Malvin, und ich dachte, das ist, also, ich meine, es ist sehr schön, die Hinleitung, aber natürlich war ich erst
du hast es herausgefunden.
Genau, am Ende hat's geklappt. Frage dreht sich bei mir wieder um den historisch-politischen Kontext.
Ah, ja.
Hertha BSC gegen Energie Cottbus fand Ende Februar 2011 statt bei minus 12 bis minus 17 Grad.
Ja.
Sehr frostig wurde es in dieser Zeit auch für einen deutschen Bundespolitiker, der als ganz großer Hoffnungsträger galt und dann allerdings in dieser Zeit massiv unter Beschuss geriet, sodass er kurz darauf, 1. März 2011, seinen Rücktritt erklärt hat und bis heute nie wieder bundespolitisch große Ambitionen hatte. Man sieht ihn hier und da aber noch in Talkshows auftreten. Wer war dieser Politiker, der ganz kurz als neuer Star der Politszene und eventueller Merkel-Nachfolger galt?
Ich sehe ihn vor mir, jetzt ist wieder das Namensding. War es... Oh, der sah auch so ähnlich aus wie ein Typ aus der Fußballwelt. Mhm. Karl Theodor zu Guttenberg.
Martin, du bist gut. Ja, ich hatte noch kurz überlegt, ob ich irgendwie jetzt irgendeinen Tipp gebe mit Doktorarbeit gefälscht oder Verteidigungsminister.
Ja, ja.
Das wäre dann, ich dachte vielleicht, das ist ein Tipp zu auffällig. Aber genau, Karl Theodor zu Guttenberg, damals Promotion größtenteils abgeschrieben und genau, dann öffentlich nicht gut damit umgegangen und dann der Rücktritt.
Und der sah ein bisschen ähnlich aus wie, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, weil da gab es bei TV Total damals so Bilder, wo sie ihn und den anderen, so der ihm ähnlich sieht, und dann haben sie dem anderen noch so eine Brille aufgesetzt, wie er hatte, und dann sahen sie sich wirklich ähnlich, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wer es war. Aber egal, in jedem Fall Karl Theodor zu Guttenberg.
Es steht 4-4, was machen wir?
Jetzt haben wir wieder die Schätzfrage, die wir uns jetzt schnell ausdenken müssen, wo wir beide nicht so viel nicht wissen, was du weißt.
Ja, genau, wir wissen nicht, was ich weiß. Eine kurze Überlegung, haben wir irgendjemanden, den man so anrufen könnte, der uns diese Frage stellt? Irgendjemand, der uns jetzt so aus dem Nichts einfällt, wo man so sagt, ah, den kann man immer mal nebenbei anrufen, der ist für so einen Scherz gut und stellt uns eine...
Ich hätte jetzt sonst eine Idee, weil diese Episode ist ja auch geprägt von verschiedenen Standorten. Wenn man jetzt vom ersten Spiel zum letzten Spiel mit dem Auto fahren würde, wie viele Kilometer es werden? Also vom ersten Spiel in Berlin, zum zweiten Spiel in Köln, zum dritten Spiel nach Mainz und dann wieder nach Berlin.
Okay.
Wie viele Kilometer man insgesamt zurücklegen würde.
Okay.
Ist das
wird
okay?
Ist okay. Wird da der aktuelle Stau auf der A9 Mitte? Nein, Quatsch.
Na, wie viele Kilometer ist ja nicht
abhängig. Nee, Stau wollte ich nicht. Habe ich Stau gesagt?
Ja.
Baustelle wollte ich sagen.
Genau, also wir würden das dann nachher bei Google Maps eingeben.
Mhm.
Und dann die 4 oder die 3 Fahrten addieren. Also man fährt vom Olympiastadion zum Rheinenergiestadion, vom Rheinenergiestadion zum Bruchweg und vom Bruchweg zum Olympiastadion.
Okay, werden wir das jetzt schneiden, unsere Überlegung? Werden wir still für uns überlegen? Oder ich mach...
Erstmal ist die Frage approved?
Ja,
dann machen wir es.
Genehmigt, okay.
Gut, und dann würde ich sagen, können wir jetzt überlegen und dann schreiben wir jeder verdeckt eine Zahl auf.
Mhm.
Und dann gucken wir, was es ist. Dann googeln wir es live sozusagen. Wo ist denn mein Notizbuch? Hier. Man müsste es jetzt, um es spannend zu machen, dann müsste man natürlich irgendeine ganz krumme Zahl nehmen, ne? Also jetzt irgendwas mit 33 hinten oder so, dann wäre, das ist die Frage, wann man dann, wer ist dann näher dran?
Ja. Also ich bin ready.
Okay, ich auch.
Okay.
Wer soll beginnen?
Hast du mal die Frage, hast du es einzeln zusammen addiert, sozusagen ich auch. Dann lass uns doch mal starten.
okay, kommen natürlich auch, ja.
Berlin nach Köln. Also ich sag mal meine Zahl, oder?
Gerne.
Ich sag Berlin Maps. bis Olympiastadion, bis Rhein-Energiestadion, sag ich 320 Kilometer.
Oh, ich habe wesentlich mehr, ich habe 600 Kilometer. Wegbeschreibung. So, Olympiastadion Berlin mit dem Auto zum Rhein-Energiestadion. Ich würde sagen, ich nehme einfach die erste Strecke, die vorgeschlagen wird, ne? Nicht irgendwelche Alternativen oder so.
Ja.
Und da haben wir 570 Kilometer.
Alter.
Über die A2. Krass. 570 ist der erste Wert. Dann vom Rhein-Energiestadion zum Bruchweg.
Da habe ich 110 Kilometer.
Mal gucken, ob es das Bruchwegstadion überhaupt noch gibt bei Google Maps. Bruchwegstadion.
Wolfgang Frank würde passen, ja, der ist der Sitzer.
Und da haben, also ich habe 100 Kilometer und es sind 196. Addiert. Und dann haben wir den Weg vom Bruchweg zum Olympiastadion.
Da habe ich 410.
Und da habe ich 700. Wobei mein Gesamtwert habe ich da nochmal um eine krumme Zahl ergänzt. Also ich habe jetzt nicht nur addiert, sondern habe dann auch noch mal... So, Olympiastadion Berlin.
Was hattest du jetzt hier, 700?
700 sind auch 596. Also,
ja. Krass.
So, damit ist der Gesamtwert 596, damit ist der Gesamtwert 1362. Ich habe mir aufgeschrieben 1488.
Alter, damit bist du ziemlich gut. Ich habe 840.
Okay.
Also damit bist du... der Gewinner dieser Runde, Respekt.
Ja, Konsti, schade.
Das ist ja krass. Ich hatte nach diesen 4 Punkten fest damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie doch mein Punkt und ich sie aufholjagd. Aber du führst jetzt 4-1.
Ja.
Ich mache diesen Podcast so lange mit, bis ich die Führung habe und höre dann auf.
Ah, okay. Na, dann machen wir noch eine Weile.
du sollst mir sagen, aber irgendwann, Konstantin, müssen wir aufhören. Irgendwann haben wir nicht mehr genügend Spiel.
Genau. Dann damit also 4-1, tja.
Bald gehört dir schon, also du musst jetzt sozusagen, stehe ich richtig unter Strom.
Ja, jetzt muss man wirklich mal überlegen, was machen wir bei 5 oder bei 6, wenn wir beim Tennis sind. Also
ich finde 5 eigentlich ganz gut, um im Elfmeterschießen-Jargon so zu bleiben.
Ja.
Und dann, dann steht es sozusagen 1-0 für dich.
Dann zählen wir den nächsten.
Und dann, bis das wieder 5 Punkte gibt. Keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt schwer aus der Position des bislang zurückliegenden.
Es sollte natürlich auch nicht zu gemein sein, sondern es sollte sein, woran man sich erfreut. Vor allem, wir es abbrechen.
Wir können es abbrechen und dann
ein andermal drüber nachdenken. Okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch, wir werden darüber noch nachdenken. Wir haben ja immer wieder mal ein paar Wochen Zeit. Und jetzt bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge wird es ja eh noch nicht aktuell, sondern erst in der übernächsten, wenn ich die Chance habe, den Matchball zu verwandeln. Mal gucken. In jedem Fall haben wir noch zu tun, den Ausblick zu machen auf die Spiele, die wir beim nächsten Mal besprechen werden. Und wir haben mal wieder ein Konsti-Exclusive, weil ich habe dann eben, wie gesagt, erst wieder am November 2014 ein Spiel gesehen. Aber bis dahin war Konstantin noch 1-2 Mal im Stadion. Einmal haben wir wieder 2 Hertha-Spiele, Hertha gegen Paderborn und Hertha gegen Nürnberg. Dann haben wir ein Pokalfinale mal wieder, nämlich das zwischen Duisburg und Schalke, durchaus legendär. Ein Spiel der Frauenweltmeisterschaft 2011, das war auch im Berliner Olympiastadion. Und noch ein Länderspiel der Herren-Nationalmannschaft, das legendäre 4-4 in der WM-Qualifikation Deutschland gegen Schweden.
Ein Spiel, das wir zusammen hätten gucken können, wo du aber nicht wolltest.
Ja,
aber da werden wir nächstes Mal.
Ich konnte auch, also ich hätte wahrscheinlich am nächsten Tag keinerlei Arbeit hingekriegt.
Ja,
ja. Gut, dann war es das mal wieder für einen Monat mit dem Tor zu allen Zeiten. Und mal schauen, ob uns irgendwas Cleveres einfällt, sobald die rote Lampe aus ist und das Mikro nicht mehr läuft.
Genau, weil die Anspannung runtergeht.
Genau.
Genau, das Tor zu allen Zeiten schließt sich, aber es öffnet sich nächsten Monat wieder.
Bis dahin.